Dennis, spinnst du eigentlich? Ist es nicht ein grosses Risiko, heutzutage einfach eine gute Stelle im Journalismus aufzugeben?
Das ist ein Risiko. So viele gute Stellen gibt es nicht mehr. Sie werden sogar immer weniger und in den nächsten Monaten und Jahren wahrscheinlich noch weniger wegen der künstlichen Intelligenz. Aber die Lust, längere Reise anzutreten mit meiner Familie, ist dann gleich grösser gewesen.
Ohne Journalismus keine Demokratie. Das war eines der Gründungsmotto der Republik. Heute wollen wir darüber reden, wie es mit dem Journalismus steht, wie die Medienwelt in den letzten Jahren ist ärmer geworden und nach rechts gerückt ist und wie es weitergeht mit der künstlichen Intelligenz. Das sind Themen in der heutigen Sondersession, einem Politik-Podcast vom Online-Magazin Republik. Es ist eine kleine spezielle Ausgabe, weil Dennis Bühler uns verlässt. Für jetzt einmal. Er ist seit 8 Jahren, also fast seit dem Anfang der Republik dabei, als Bundeshausredakteur und, um das geht es hier, als Chronist vom Wandel in der Medienlandschaft. Dennis ist einer der wenigen Journalisten, die in der Schweiz noch vertieft über die Entwicklung in der Medienbranche berichten und einordnen, wo das herführt. Der Wandel in der Medienwelt hat Dennis am eigenen Leib miterlebt. Seine frühere Stelle als Bundeshausredakteur bei der Südostschweiz ist in einer Sparrunde gestrichen worden. So ist er zur Republik gekommen. Jetzt geht er auf eine Weltreise. Aber bevor er in die weite Welt zieht, wollen wir hier mit ihm Bilanz ziehen. Wir wollen wissen, welche Rolle die Medien noch haben in der politischen Debatte, wie es mit der Qualität steht und ob der Journalismus noch eine Zukunft hat. Mein Name ist Priscilla Imboden, ich bin Bundeshausredaktorin der Republik. Willkommen, Dennis.
Hoi, Priscilla.
Dennis, du führst für die Republik den Watchblog Medienkonzentration, der den Niedergang der Branche protokolliert. Du hast den Watchblog gerade top aktuell aufdatiert. Und mit unserem Kollegen Philipp Albrecht führst du noch eine Statistik über Journalisten, die die Branche verlassen. Es waren in den letzten 10 Jahren mindestens 850. Ist das nicht ein bisschen deprimierend?
Mal, das ist es ab und zu. Die Branche ist in einer Krise. Es gibt aber trotzdem auch immer mal wieder kleine Projekte, die ein Gegengewicht versuchen zu geben. Vor allem gegenüber den Grossverlagen, die, man muss es leider sagen, der Journalismus eher abwrackt, schon seit einigen Jahren. Es gibt auch immer noch sehr viele motivierte Journalistinnen und Journalisten, die innerhalb der bestehenden Möglichkeiten ihr Bestes geben.
Was sind so ein Projekt, wo du darauf hinweisen würdest?
Es gibt eigentlich fast in allen Deutschschweizer Städten, vor allem in den grösseren Projekten, Hauptstadt in Bern, Basel in Basel, Zürich in Zürich, Winti in Winterthur oder Central Plus in Luzern und Zug. Kleine Projekte, die mit wenig Ressourcen, mit wenig Personen auch eben ein Gegengewicht geben gegenüber einem Platzhalter, der in dieser Stadt eigentlich den Ton angibt, medial. Das sind häufig Publikationen von CH Media oder von TA Media, also von Grossverlagen, die eben auch zentralisiert worden sind und gar nicht mehr so viel in Lokaljournalismus investieren.
Kommen wir zuerst zum Grundsätzlichen. Warum befinden sich die Medien in einer scheinbar endlosen Krise? Was sind da die Gründe?
Es ist eigentlich vor allem eine Finanzierungskrise. Die Medien haben sich traditionell einerseits durch Werbung finanziert und andererseits durch Abo-Einnahmen und durch Kioskverkäufe. Und das Problem ist, dass die Werbung abgewandert ist. Das hat schon in den Nullerjahren angefangen, wo das Internet so richtig aufgekommen ist. Ist die Werbung zu Google gegangen, später dann zu Social-Media-Plattformen wie Facebook oder Instagram, auch TikTok neuerdings, Snapchat. Und das hat die Medien nie können kompensieren, weil die Zahlungsbereitschaft, das ist dann der zweite Anker, die zweite Säule der Finanzierung. Die Zahlungsbereitschaft ist im Internet auch deutlich tiefer. Also die Leserinnen und Leser sind sich nicht so gewöhnt, dass Journalismus kostet, auch wenn er online erscheint und eben nicht nur gedruckt. Auch weil die Verlage da Fehler gemacht haben und in den ersten Jahren vor allem alles gratis ins Internet gekippt haben.
Das ist die Sicht auf die Einnahmenseite. Wie wirkt sich das auf das Produkt aus, also auf den Journalismus und damit auch auf die Informiertheit der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land?
Es ist immer ein bisschen gefährlich, alle Produkte über einen Daumen zu peilen, aber ich würde gleich sagen, alles in allem ist Berichterstattung eher seichter geworden. Es hat weniger Fachspezialistinnen und Spezialisten in den Medien, die sich vertieft einem Thema widmen können. Viele müssen ganz viele Sachen gleichzeitig machen, auch in verschiedenen Tempi arbeiten, können sich nicht mehr auf Hintergrundberichterstattung konzentrieren. Dazu gehört auch, dass viele Medien auf die strukturelle Finanzierungskrise reagiert haben, indem sie zugespitzt haben, noch mehr Clickbait gemacht haben. Also reisserische Titelsetzungen zum Beispiel, wo der Artikel dann gar nicht haltet, was versprochen worden ist. Das hat auch viele Bürgerinnen und Bürger frustriert. Viele haben sich von den Medien abgewendet. Sogenannte News Avoidance wäre da ein Fachbegriff. Also die konsumieren keinen Informationsjournalismus mehr. Und dass das nicht folgenlos für die Informiertheit der Bevölkerung kann sein, ist klar. Und es gibt Studien, die zeigen, dass die Informiertheit schwächer geworden ist, dass die Leute also weniger gut Bescheid wissen über aktuelle politische Vorgänge.
Die Medien sind in den letzten Jahrzehnten auch politisch gesehen nach rechts gerückt. Am deutlichsten zeigt sich das an zwei Beispielen. Die frühere linksliberale Weltwoche ist jetzt eine rechtsextreme, Putin-freundliche Postille. Und das frühere Satiremagazin Nebelspalter ist jetzt eine rechtsnationale Kampfplattform, die gegen Linke und vermeintliche Linke hetzt. Weniger sichtbar sind auch die grösseren Publikumsmedien rechter geworden. Beobachtest du, woran machst du das fest?
Ja, ich habe das genauer angeschaut im letzten Wahlkampf, also im Jahr 2023, bevor der nationale Ständerat neu gewählt worden ist. Und ich glaube, das hat auch mit dem Clickbait zu tun, den ich schon erwähnt habe. Parteien, die auf Polemiken setzen, haben mehr Widerhall in den Medien, weil eben beide davon profitieren, eben nicht nur die Partei selber, sondern auch die Medien, zumindest vermeintlich auf kurze Frist. Sie erzielen grössere Reichweite, schaffen Empörung bei der Leserschaft. Es gibt viel Leserkommentar, viel sogenanntes Engagement. Ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gedacht, weil Bürgerinnen und Bürger dann doch auf lange Dauer auch nicht verarscht werden, sondern sich vertieft informieren und ihr Versprechen, informiert zu werden, eben auch entgegennehmen. Also ich glaube, das ist ein Problem. Der Rechtsrutsch, der ist bei vielen Medien schon seit längerem im Gang. Also das haben auch nicht nur ich festgestellt, sondern auch der Publizistikprofessor Roger Blum, längst emeritiert, hat das schon 2007 und dann 2011 nochmal konstatiert. Also dort, wo die SVP so richtig durchgestartet ist, sind auch die Medien nach rechts gerückt.
Und wie hat er das erklärt?
Eigentlich genau mit dem, mit dieser Polemik. Also dort hat sich gezeigt, dort ist der Internetjournalismus auch gross geworden, dass man grosse Diskussionen kann schaffen kann, wenn man das abbildet, wenn man alles als Kampf von Gut gegen Böse, als Duell von Links und Rechts framed. Das war auch das Problem dann für Parteien in der Mitte, die vielleicht nicht ganz so laut auftreten sind, die weniger Widerhall gefunden haben in den Medien. Also er hat eigentlich das Gleiche beobachtet, wie ich eigentlich das Gefühl habe, ist heute noch gültig. Es ist nicht mehr entscheidend, was relevant ist, sondern nur noch entscheidend, dass diskutiert wird. Eigentlich völlig egal, worüber.
Aber wenn das der Pol hilft, dann sollte es eigentlich den Linken und den Rechten gleich viel helfen, die am Rand sind, sozusagen. Aber es sieht fast so aus, als würden rechte Themen im Internet eher klicken noch als linke. Also sagen wir, Rechtspopulismus besser funktioniert als Linkspopulismus. Wie siehst du das?
Ich glaube, es funktioniert beides relativ gut. Also wir haben ja die Polarisierung wirklich an beiden Polen. Also wir haben ja die Linke, die mit einigen Volksabstimmungen fast Erfolg gehabt, mit einigen sogar richtig Erfolg. Also die Konzernverantwortungsinitiative ist haarscharf gescheitert, die 13-Tage-Referenten zum Beispiel ist durchgekommen. Über beide ist in den Medien viel berichtet worden. Also ich glaube, es gilt für beide, aber ich gebe dir schon recht, dass die Empörung rechts noch ein bisschen leichter zu beführen ist, ganz einfach, weil man dort noch ein bisschen undifferenzierter kann argumentieren
kann. Warum denn kann man das?
Ja, nehmen wir die Media. Ich glaube, dort geht es darum, dass sie das Engagement fördert, indem sie ihr Stammpublikum verärgert. Das ist traditionell eher linksliberal gewesen, ausgehend vom Tagi zum Beispiel in der Stadt Zürich. Die macht es natürlich hässig, wenn richtig rechts polemisiert wird. Das rein rechte Publikum liest den Tag eh nicht. Das ist in Nischenpublikationen wie im Nebelspalter zuhause oder der Weltwoche vielleicht noch ein Stück weit bei der NZZ. Aber ich glaube, darum ist die Polemik vor allem erfolgreich, wenn sie SVP-nähe Themen beführen, Migration beispielsweise.
Damit sind wir beim grössten Medienkonzern, beim grössten privaten Medienkonzern der Schweiz, der Tamedia. Tamedia gehört der TX Group, einem börsenkotierten Konzern. Der betreibt verschiedene Verkaufsplattformen und so ein bisschen daneben noch eine Mediengruppe. Aber nicht eine kleine, dazu gehören Titel wie der Tagesanzeiger, Basler Zeitung, Berner Zeitung, Bund, Sonntagszeitung, 20 Minuten, nur um ein paar zu nennen. Bei der Tamedia hat der Abbau früh angefangen. Schon vor rund 20 Jahren hat es die erste Entlassungswelle gegeben. Was ist seither passiert?
Ja, kommerziell ist TX Group, der Mutterkonzern von der Tamedia, seither total erfolgreich gewesen. Also sie haben die Marktplätze aufgebaut, Ricardo, Tutti und so weiter, was vor kurzer Zeit in ein neues Unternehmen ausgelagert haben. Das Problem für den Journalismus ist, dass Tamedia mit ihrem Verleger Pietro Supino sich immer geweigert hat, den Journalismus zu querfinanzieren. Der hat weniger Renditen als andere Unternehmenseinheiten und wenn man nicht an Journalismus glaubt, dann lässt man ihn verkümmern. Und das muss man leider sagen, das hat den Eindruck hat man bei Tamedia schon seit langer Zeit. Nichtsdestotrotz haben sie von verschiedenen anderen Unternehmen können zusätzliche Zeitungen aufkaufen. Die Basler Zeitung ist ein Beispiel, du hast sie genannt. Warum sie das überhaupt gemacht hat, ist eigentlich rückblickend nicht ganz klar. Auch nicht, ob das ein Erfolg war. Klar ist, man hat damit auch in Basel noch Möglichkeit, Werbung abzugrasen. Aber wir haben es vorher gesagt, Werbung war eh massiv rückläufig in den letzten Jahren. Ob sie das also überhaupt wieder würden machen, in Journalismus investieren durch Zukäufe, ich bezweifle es.
Tamedia hat auch sehr stark rationalisiert, indem dass all die Zeitungen nur noch im lokalen Bereich individuell berichten, aber der national, der international und der Wirtschaftsteil, die sind eigentlich landesweit gleich. Kann man sagen, das ist das krasseste Beispiel von der Medienkonzentration in der Schweiz?
Ja, ich würde schon sagen, ja, die sind am weitesten. Sie haben ja den Auslandteil eigentlich weitgehend von den Süddeutschen eingekauft. Also die beziehen sogar bei einem ausländischen Medium, haben nur noch eine knappe Handvoll eigene Korrespondenten, zum Beispiel in Brüssel und in Berlin, wo die Schweizer Brille vielleicht nochmal besonders wichtig ist. Aber sonst sind das deutsche Journalistinnen und Journalisten, die Reportagen schreiben und analysieren, was dort im Ausland vor sich geht. Tamedia ist am weitesten, aber CH Media ist nicht weit dahinter. Die haben auch in der ganzen Deutschschweiz fast eine Abdeckung, von Basel über die Innerschweiz bis in die Ostschweiz und natürlich ins Mittelland, wo der Verlag von der Familie Wanner einst entstanden ist.
Wegen der künstlichen Intelligenz verschärft sich diese Krise noch auf zweifache Art, wie du in der Republik auch geschrieben hast. Auf der einen Seite gehen die Werbeeinnahmen der Medien noch schneller und noch weiter zurück. Warum ist das so?
Heutzutage googeln viele Leute nicht mehr googeln und ich glaube, das wird noch weiter zurückgehen. Also Suchmaschinen verlieren da Bedeutung. Man kommuniziert mit Chatbots. Den gibt es auch bei Google, aber es gibt auch noch Alternativen, ChatGPT zum Beispiel oder Perplexity. Und dort erscheint bisher gar keine Werbung. Für die Medien noch viel schwieriger aber ist, dass fast nicht mehr verlinkt wird und selbst die wenigen Links, die es noch gibt, nicht geklickt werden. Also die Leute interessieren sich für etwas, bekommen dann die Frage aber nicht in Form von einer Linkliste, wo die Medien eher gut rangiert waren früher, als verlässliche Quellen gehalten haben, sondern die Frage wird direkt im Chatbot beantwortet und jeder Weiterklick erübrigt sich. Und warum soll ein Unternehmen dann noch Werbung schalten bei einem Medienhaus?
Weil einfach niemand mehr dorthin schauen.
So ist es, genau.
Auf der anderen Seite übernimmt KI viele Arbeiten, die heute Journalisten machen. Die Medien hat neulich ihre Angestellten darüber informiert, wie es dort weitergeht. Eine ziemlich krasse Geschichte, wo du darüber berichtet hast. Was ist da geplant?
Ich glaube, da gibt es einen rechten Kahlschlag im Herbst. Von dem muss man ausgehen. Im Ende September von dem Jahr läuft das Moratorium aus. Die Media-CEO Jessica Peppel-Schulz hat vor bald 2 Jahren versprochen, während dieser Phase keine Journalistinnen und Journalisten aus wirtschaftlichen Gründen zu entlassen. Das läuft jetzt aus. KI ermöglicht, wenn man nicht viel haltet von Qualitätsjournalismus, natürlich mehr Effizienz. Das ist bei den Medien schon länger zu beobachten. Die Sorgen in der Belegschaft sind riesig. Es ist gerade letzte Woche wieder gewarnt worden von der Personalkommission in einem Brief, der mir vorliegt, weil jetzt neue Ziele festgelegt werden auf Teamebene, also Reichweitenziele. Früher war das in einem Ressort, jetzt kann es dann abgebrochen werden auf einzelne Personen. Und die Sorge ist natürlich sehr gross, dass die Journalistinnen und Journalisten, die am wenigsten Reichweite erzielen, also am wenigsten Klicks mit ihren Artikeln, die sind, die dann als erstes rausgefallen werden.
Du hast erwähnt, wenn KI natürlich viele Arbeiten übernimmt, die vorher ein Mensch, ein Journalist oder eine Journalistin hat übernommen, dann hat das auch eine Folge für die Qualität von den Artikeln oder von dem, was publiziert wird. Wo geht es dort her?
Ich mache mir da schon Sorgen. Also KI hat einen Nutzen, das sollte man vielleicht auch nicht negieren. Das müssen wir auch noch kurz sagen. Sie kann Texte auch besser machen. Sie kann für prägnantere Titel sorgen. Sie müssen halt einfach immer noch den Fakten entsprechen. Sie kann auch als Gegenleser vielleicht dienen, also so jemand, der sagt, da ist ein Text noch nicht so stringent formuliert. Aber ich glaube, wenn man ureigene journalistische Entscheidungen, wenn man die an KI auslagert, dann ist es schon problematisch. Also das kann Themensetzung sein, das kann die Frage sein, mit wem redet man über ein Thema. Alles, was KI macht, basiert ja auf Sachen, die schon gemacht worden sind. Und das kann zum Beispiel dazu führen, dass immer die gleichen Leute befragt werden. Also es braucht wirklich einen Mensch, der entscheidet, vor allem auch einen Mensch, der am Schluss nochmal entscheidet, ist etwas publikationswürdig oder nicht. Das ist im Moment noch der Fall, aber es würde mich nicht überraschen, wenn auch dort bald noch Schlimmeres könnte eintreten. Im Ausland ist man teilweise schon so weit.
Was meinst du mit noch Schlimmeres?
Ja, dass wirklich einfach reingekippt wird ins Internet, was die KI generiert hat. Philipp Albrecht, unser Redaktionskollege und ich, haben kürzlich einen Artikel geschrieben über das, was KI könnte bringen. Dort haben wir unter anderem berichtet, dass ein KI-Euphoriker aus Deutschland vom Ippen Verlag zu Gast war bei Tamedia und gesagt hat, in Zukunft werden Journalistinnen und Journalisten zu kleinen Chefredakteuren. Das klingt noch gut, sie sind Chefs, aber von wem? Von KI-Bots. Also am Morgen werden Themen in Auftrag geben. Er hat gesagt, jeder Journalist kann dann 20, 30, 40, 50 Artikel in Auftrag geben. KI recherchiert einen Tag lang und am Abend tut der betreffende Redaktor vielleicht noch durchlesen, was KI zurückgebracht hat, vielleicht dann bald auch nicht mehr. Und er drückt auf Publizieren. Und wofür es früher noch 50 Redakteurinnen und Redaktoren gebraucht hat, braucht es dann noch einen.
Ja, das sind nicht so gute Aussichten für uns als Branche. Ich möchte hier aber erwähnen, dass die Republik nicht den Weg geht. Wir garantieren unseren Leserinnen und Lesern und unseren Loserinnen und Losern, dass wir unsere Artikel und Podcasts selber machen und dass wir unsere Recherchen auch selber machen. Und KI wird nur am Rand eingesetzt. Wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr das bei uns auf der Webseite im KI-Kodex anschauen oder wir das auch unter in den Shownotes verlinken. Die ganze Entwicklung, die ja sehr negativ ist für die Branche, ob die Republik da drin vielleicht auch noch eine Chance kann erkennen, indem man eben Kontrapunkt setzt und das anders macht. Wie siehst du das?
Ich glaube schon, dass das Ganze dazu führen kann, dass sich die Spreu noch ein bisschen mehr vom Weizen trennt. Also, dass der Qualitätsjournalismus, der wirklich bedingungslos auf Qualität und auf echten Journalismus setzt, vielleicht in Zukunft in dem ganzen AI-Slop, in dem Müll rein, besser erkannt wird von den Bürgerinnen und Bürgern, von den Leserinnen und Lesern und dass die dann vielleicht auch bereit sind, dafür zu zahlen, weil einfach in dem ganzen Müll hinein sie sonst überhaupt keine Orientierung mehr haben. Es ist mega schwierig, jetzt schon herauszufinden, was ist verlässliche Information, was nicht. Für Marken, die wirklich stark auf das setzen, journalistische Marken wie eben die Republik, glaube ich, kann das ein Merkmal sein, um sich zu unterscheiden von anderen Playern, wie eben zum Beispiel in der Schweiz auch gewissen Grossverlagen.
Du hast in den letzten 10 Jahren auch sehr generell mit dem Thema Qualität in den Medien auseinandergesetzt. Und zwar bist du Mitglied vom Presserat gewesen. Der Presserat ist eine Institution, wo man sich daran wenden kann, wenn man als Bürgerin oder Bürger oder Leserin oder Leser findet, ein Text entspricht nicht den journalistischen Kriterien. Wie funktioniert das? Also was passiert, wenn jemand das einreicht beim Presserat, Dennis?
Genau, also jede Person, die sich an etwas stört, ist beschwerdeberechtigt. Also der Artikel oder der Beitrag muss nicht von dir selber handeln. Du musst es einfach begründen. Also du kannst den Kodex nachlesen auf presserat.ch. Das ist die sogenannte Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten. Das sind die 11 Gebote vom Journalismus, weiter spezifiziert eine neue Richtlinie, sehr detailliert. Und wenn du das begründest und den Presserat kannst davon überzeugen, dann gibt es eine Rüge für den betreffenden Redakteur und die Redaktion, die den Artikel veröffentlicht hat oder den Beitrag.
Hat das Erfolg, so eine Rüge?
Naja, so mittel. Also seriöse Journalistinnen und Journalisten werden nicht gern gerügt. Ich bin selber zweimal gerügt worden, vielleicht kommen wir auf das noch zurück.
Ja, machen wir gern.
Das ist nicht gut für den Ruf von jemandem in der Branche. Es gibt allerdings tatsächlich auch Medien, die sich darum foutieren. Also, als ich 2016 in den Presserat gewählt worden bin, hatte ich damals im Bundeshaus einen Büronachbar gehabt, den Bundeshausredaktor der Weltwoche. Inzwischen ist er pensioniert. Der hat das gelesen auf einem Branchendienst, dass ich noch in dem Gremium bin und ist dann eine Tür weitergekommen, mir gratulieren und er gesagt, du musst einfach wissen, ein richtiger Journalist bist erst, wenn du mindestens 3-mal gerügt worden bist, wie das zeigt, dass du nicht zum Mainstream gehörst, dass du bereit bist, die unbequemen Fragen zu stellen und kompromisslos nachzugehen, wenn dich jemand versucht zu bremsen. Ich sehe es natürlich anders, aber eben zu 2/3 habe ich sogar sein Ziel erreicht.
Jetzt wollte ich sagen, nach seinen Kriterien bist du noch nicht ganz ein richtiger Journalist. Du bist 2-mal gerügt worden vom Presserat. Du bist natürlich dann in Ausstand getreten. Und was ist dort gegangen?
Das sind 2 Republikbeiträge gewesen, die in den letzten Jahren erschienen sind. Der eine ist ein Artikel gewesen, den ich selber geschrieben habe. Da ist es um einen Bodypächter gegangen. Ein Mann, ein mutmaßlicher wirtschaftlicher Schwerkrimineller, der Millionengelder veruntreut hat, der dann Body übernommen hat. Und die Rüge ist darum passiert, weil wir zwar ihn anonymisiert haben, also wir haben ihn nicht beim Namen genannt, aber wir haben ein paar Links gesetzt im Artikel zu Beiträgen, die er namentlich genannt war, oder auch zu Gerichtsurteilen, zu Anklageschriften. Und wir haben auch ein Bild gezeigt von dieser Body, wo er beschäftigt war oder wo er als Pächter gehabt hat, das Body-Restaurant. Und da hat der Presserat gesagt, die Identifizierung ist zu weit gegangen, wenn wir in anderen Punkten recht bekommen haben. Die Beschwerde hat der Body-Pächter selber geführt.
Und was hast du daraus gelernt?
Ja, in dem Fall habe ich schon daraus gelernt, dass man konsequent sein muss in der ganzen journalistischen Handhabung. Also wir haben uns ja dort eigentlich zu Recht entschieden gehabt, ihn zu anonymisieren, aber haben überhaupt nicht bedenkt, dass es nicht ausreicht, wenn wir ihn X nennen, statt bei seinem richtigen Namen, sondern dass wir wirklich auch Bilder integrieren müssen und Links. Also, dass man vielleicht nochmal stärker auch im Rahmen von einer Schlusskontrolle vor der Veröffentlichung von einem Artikel muss überlegen, hat man jetzt alle Kriterien, alle medienethischen Kriterien befolgt.
Und was war beim zweiten Fall?
Der zweite Fall ist vielleicht noch ein bisschen bekannter. Da ist es nämlich um die Herzmedizin gegangen, am Unispital Zürich, wo ja kürzlich nochmal eine Untersuchung rausgekommen ist. Wir haben dort damals eine Trilogie veröffentlicht in der Republik, das dritte, ich mit zwei Redaktionskolleginnen. Und wir haben dort den Whistleblower, der das Ganze angeschoben hat, beim Namen genannt. Dort hat der Presserat aufgrund von einer Beschwerde vom Whistleblower in einem 4-3-Entscheid festgehalten, also knapp, dass die Namensnennung nicht legitim war, also dass wir auch ihn hätten müssen anonymisieren. Wir haben das damals anders gesehen, weil wir gesagt haben, er ist ein Akteur, ein entscheidender Akteur in dem Fall und soll sich nicht können verstecken.
Mhm. Und heute, wie siehst du es?
In dem Fall bin ich noch bei meiner alten Meinung. Ich glaube nach wie vor, dass er entscheidender Akteur war, auch seither in der Öffentlichkeit immer wieder in Erscheinung getreten ist, die Öffentlichkeit auch schon damals gesucht hat, zum Beispiel in einem Fernsehbeitrag auftreten ist. Also dort sehe ich es anders als der Presserat. Ja, das zeigt auch mir, Presseratsmitglieder, sind vielleicht unterschiedlicher Meinung. In der Medienethik geht es häufig um Graustufen und nicht um klar falsch und klar richtig. Es geht immer darum, welche Argumente gewichtet man höher.
Du hast es gesagt, eine Rüge hat eigentlich keine Folgen, auch wenn ein Fehler, auch wenn ein gravierender Fehler gemacht ist worden. Würdest du jemandem empfehlen, sich an den Presserat zu wenden?
Ja, ich würde das empfehlen, weil es die Diskussion in der Branche gut tut, auch in der Ausbildung ein wichtiger Teil ist und es auch wichtig ist, dass man sich die medienethischen Fragen immer wieder stellt, als Redaktion, als einzelne Journalistin, Journalist, der vielleicht von einer Beschwerde betroffen ist. Man muss sich ja dann auch verteidigen, wenn es so ein Verfahren startet. Also man muss die eigene Position hinterfragen und die dann auch nochmal begründen. Darum, ich glaube, komplett folgenlos ist keine Beschwerde.
Die Sümpfe von Bern mit Nationalrat Thomas Matter. Und das sind die Themen von heute.
Der Abstimmungskampf gegen eine 10-Millionen-Schweiz ist geschlagen. Die 45,2% der Ja-Stimmen sind kein Grund, den Kopf hängen zu lassen.
Heute schauen wir auf den Abstimmungssonntag zurück. Wir diskutieren, ob es richtig ist, dass der Elon Musk jetzt plötzlich Billionär ist. Und wir schauen, was eigentlich mit der Erhöhung der Familienzulagen im Parlament passiert ist. Mein Name ist Cedric.
Ich bin Matthäa. Das ist Meier Wermuth am 15. Juni 2026.
Politiker und Politikerinnen haben ja heute sie sind nicht mehr auf die Medien angewiesen, um ihre Wählerinnen und Wähler zu erreichen. Sie machen das auch über Social Media, können sie sie ansprechen. Es gibt auch solche Formate, zum Beispiel aus den Sümpfen von Bern, vom SVP-Nationalrat Thomas Matter oder der SP-Podcast Meier Wermuth. Was, wenn überhaupt, haben die Medien noch auf die Politik für einen Einfluss?
Ich glaube immer noch ein grosser, weil in der Politik geht es auch um einen Aushandlungsprozess, wie in der Medienethik auch, um das bessere Argument. Und das können halt die Podcast-Formate, die du erwähnt hast, oder die YouTube-Formate nicht leisten. Also dort kann man die eigene Blase vielleicht gut erreichen, kann sie auch mobilisieren, vielleicht für eine Abstimmung oder für die Wahlen. Aber was man nicht kann, ist Leute aus anderen Lagern überzeugen, Wählerinnen und Wähler, die vielleicht eben nicht SVP oder SP gewählt haben. Und ich glaube, das ist auch Teil der Politik, Mehrheiten schmieden. Das kann man nicht in einem Podcast für die eigene Blase.
Man sagt aber, heutzutage geht es vor allem einfach um die Mobilisierung von der eigenen Seite. Also, das heisst, man bräuchte gar nicht mehr die Forumsmedien, wo man sich quasi misst mit seinen Rezepten für die Schweiz und seiner Politik gegenüber der politischen Gegenseite.
Ein Stück weit stimmt das sicher und darum machen die das ja auch, ein Thomas Matter oder ein Cedric Wermuth und ein Matthäa Meier, um die eigene Blase zu erreichen. Aber ich finde, die Politik ist schon noch mehr. Also alles andere, finde ich, ist eine brutal skeptische Haltung. Also warum machst denn du überhaupt noch Bundeshausjournalismus und das Gefühl, es ist eh egal, was wir machen?
Ich habe nicht das Gefühl, dass es ganz egal ist, aber ich habe einfach nicht das Gefühl, ich mache es, weil ich es einfach gerne mache. Ich finde das interessant. Ich tue das Ganze gerne verfolgen und für unsere Leserinnen und Leser Sachen analysieren und aufdecken. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das wirklich irgendetwas politisch bewegt in dieser Schweiz. Schwere. Wenn ich das wollen, wäre ich Politikerin geworden.
Jetzt wollte ich dir schon eine Weltreise schmackhaft machen, aber in dem Fall bleibst du noch ein bisschen dabei.
Ich bleibe noch eine Weile. Aber gleich, was ich schon problematisch finde, ist, ich finde, es hat nämlich, Journalismus hat Wirkung in der Politik in wirklich ganz begrenzten Einzelfällen, nämlich dort, wo man zum Beispiel aufdecken kann, dass ein Politiker oder ein Regierungsmitglied sich bereichert hat und dann muss er oder sie zurücktreten. Wenn man so wirklich grobe Verstöße aufdeckt, wo das kann Folgen haben, direkte Folgen. Und da frage ich mich schon manchmal jetzt mit der Verarmung in der Medienbranche, ob es so ist, dass einfach viel mehr Vetterli-Wirtschaft kann passieren, viel mehr Kungeleien bis hin zu Korruption, die nicht aufgedeckt werden.
Das ist auf jeden Fall zu befürchten. Also es gibt da Studien aus den USA, wo es ja ganze Nachrichtenwüsten gibt, also riesige Gebiete, wo überhaupt keine Medien mehr haben, wo überhaupt keine Journalistinnen und Journalisten vor Ort mehr recherchieren. Genau das, Korruption und Vetterli-Wirtschaft nehmen zu. In der Schweiz ist sicher noch nicht so schlimme Zustände. In Europa generell nicht. Also die mediale Abdeckung ist da noch relativ gut. Wenn das aber weiter schwindet, dann mache ich mir schon Sorgen um die Kontrollfähigkeit, um die Watchdog-Funktion, die vierte Gewalt, die ja eben die anderen Staatsgewalten muss kontrollieren. Und du hast jetzt die Sternstunden aufgezeigt, wo wirklich grobe Verstöße festgestellt werden von Redaktionen. Ich glaube, zu der Kontrolle gehört auch noch mehr. Also das sind dann eben die Sternstunden, aber Kontrolle beinhaltet auch, dass man eben über die wichtigen Parlamentsgeschäfte berichtet und sie analysiert und Folgen aufzeigt, auch wenn die Folgen vielleicht ein bisschen kleiner sind und nicht gerade in einen Rücktritt von einem Politiker mündet.
Da kommen wir auch zur Frage, wie kann man die Medien stärken? Wie kann man den Niedergang aufhalten? Die Republik ist in diesem Zusammenhang im Moment zumindest oder in den letzten paar Jahren ein Erfolgsmodell. Wir haben Zuwachs an Abonnenten, wir sind nur Abonnenten finanziert und haben probiert, eben den Journalismus ohne Werbung, ohne sonstige Unterstützung vom Staat oder von Stiftungen können zu machen. Das ist bis jetzt gelungen. Warum eigentlich?
Ich glaube, das Community-Modell ist einfach krisenresistenter. Also wir setzen ja eben auf Leserinnenfinanzierung, also Leute, die ein Monats- oder ein Jahresabo haben und damit auch eine Mitgliedschaft bei der Republik, die auch Einfluss nehmen können, die untereinander sehr eifrig diskutieren bei uns im Dialog. Ich glaube, das schafft eine Verbundenheit mit der Redaktion, auch vielleicht mit einzelnen Redaktorinnen und Redaktoren, denen man folgt, denen man Vertrauen entgegenbringt, auch weil sie qualitativ hochwertige Arbeit liefert. Ich glaube, das ist einfach ein vielversprechendes Modell als das, was auf Reichweite setzt, weil das an die Werbung gekoppelt ist und die Werbung, glaube ich, ist unwiederbringlich verloren.
Könnte man das Modell Republik ausweiten auf andere Medien, quasi um die privaten Medien so weiterleben zu lassen? Wäre das skalierbar sozusagen?
Ich glaube es und das wird auch probiert, auch von den grösseren Verlagen. Also die machen jetzt auch immer mehr Veranstaltungen im realen Leben zum Beispiel. Dort geht es auch genau um das, nämlich die Verbundenheit vom Publikum zu stärken mit den Marken durch hochwertige Diskussionen jetzt in dem Fall. Auch Lesereisen zum Beispiel, wie die NZZ viele veranstalten. Auch dort geht es darum, die Verbundenheit zu stärken. Also ein Stück weit sicher. Alle setzen mehr auf Lesereinnahmen. Das heisst auch, mehr Artikel sind hinter den Bezahlschranken bei vielen Grossverlagen. Und das ist der Weg, den die beschreiten müssen. Und die Republik kann da schon ein Stück weit ein Rollenmodell sein.
Das heisst, es braucht nicht wirklich eine Medienförderung aus deiner Sicht. Weil das ist ja immer ein bisschen ein Minenfeld. Medienförderung bedeutet hier die Gefahr, dass Medien beeinflussbar werden durch die Politik, die entscheidet, was sie bekommen und wie viel und für was. Also unter anderem wegen dem ist das abgelehnt worden, der letzte Anlauf, Medien zu fördern. Wir haben jetzt nur so eine indirekte Förderung, und zwar eine Postzustellungsverbilligung sozusagen für gedruckte Zeitungen, die seltener werden. Braucht es das überhaupt?
Das sind gerade viele Fragen aufs Mal gewesen. Ich würde sagen, es braucht staatliche Medienförderung, aber nicht so, wie sie bisher ausgestaltet ist. Also die verbilligte Postzustellung und auch die Frühzustellung, also die Zeitungen, die morgen früh im Briefkasten sind, das ist eigentlich eine Strukturerhaltungsmassnahme. Print ist rückläufig. Mit jeder Todesanzeige, die in einer Zeitung abgedruckt wird, geht eine Leserin oder ein Leser verschwunden, weil andere Leute machen gar keine Todesanzeigen mehr. Zukunft ist digital. Das ist eine Binsenware. Also jeder hat sie in seinem Hosensack mit seinem Smartphone jederzeit Zugriff. Und jede Medienförderung müsste so ausgestaltet sein, dass Medien den Sprung ins Digitale endlich schaffen. Also der Strukturwandel, das ist nach wie vor eine grosse Aufgabe für kleine und mittlere Verlage, die nicht wie die Republik Online-Only-Player sind, sondern immer noch sehr stark auch auf der Einnahmeseite abhängig vom Printgeschäft. Und das kann nicht mehr lange gut gehen.
Aber wieso braucht es die Förderung, sagst du, wenn man es auch anders machen könnte wie die Republik?
Ich glaube, die Zahlungsbereitschaft ist dann gleich zu tief. Gerade vor allem im lokalen und im regionalen Bereich, wo einfach das Publikum noch kleiner ist. Die Republik richtet sich ja einen ganzen deutschsprachigen Raum, mindestens aber auf Deutschschweiz. In einer Gemeinde oder in einem Kleinkanton kann mit Abo-Einnahmen allein keine genügend grosse Redaktion am Leben erhalten werden, die dann wirklich fähig ist, eben die Aufgaben, die Journalismus hat, im Idealfall die zu bewerkstelligen.
Wie müsste die Medienförderung aus deiner Sicht ausgestaltet werden?
Wichtig finde ich vor allem, dass Journalismus gefördert wird und eben nicht das Verlagswesen. Also es darf nicht auf die Art und Weise vom Vertrieb abgestellt werden, also Postzustellung und Frühzustellung, das sind alte Zöpfe. Es sollten Redaktionen gefördert werden, zum Beispiel für die Anzahl Journalistinnen und Journalisten, die sie beschäftigt haben. Es könnten aber auch Redaktionen gefördert werden, wie die Nachrichtenagentur Keystone SDA, die so ein bisschen den Grundteppich für alle Redaktionen in der Schweiz liefert, an Informationen, die dann von den Fachspezialistinnen und Spezialisten, sofern sie es überhaupt noch gibt, auf der Redaktion mit Zusatzrecherchen veredelt werden. Es könnte mehr in die Ausbildung investiert werden, an Journalismusschulen, oder auch der Presserat könnte gestärkt werden. Wichtig ist sicher, dass der staatliche Einfluss minim ist oder gar nicht vorhanden, dass also Redaktionen weiterhin frei sind, Themen so zu setzen, wie sie das möchten und dann auch in der Art und Weise frei sind, wie sie darüber berichten.
Wie kann man das garantieren, die journalistische Unabhängigkeit?
Das Geld darf nicht an Inhalt geknüpft sein, sondern es müsste von Stiftungen ausgezahlt werden, also nicht irgendwie vom Parlament direkt oder vom Bundesrat oder der Äquivalent auf kantonaler Ebene. Dann glaube ich, wäre das schon möglich. Skandinavische Länder sind da weit. Wir haben da auch mehrfach darüber berichtet in den letzten Jahren. Der Roger Döweg zum Beispiel hat da ein ganzes Buch darüber geschrieben. Ihn haben wir interviewt vor ein paar Jahren. Da gibt es erprobte Modelle, die nicht dazu geführt haben, dass alle plötzlich unkritisch über ihre Geldgeber geschrieben haben. Zumal die Geldgeber, das sind ja eigentlich dann die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, also alle.
Trotzdem ist das in der Schweiz im Moment nicht wirklich auf der Agenda. Wo stecken wir da?
Ja, das geht sehr langsam für Ski und es ist schon ein massiver Rückschlag gewesen, wo Anfang 2022 das Medienfördergesetz abgelehnt worden ist, wo am Albert Rösti, dem heutigen Medienminister, seine Vorgängerin konzipiert hat. Simonetta Sommaruga von der SP ist das gewesen. Das ist gescheitert mit etwa 55% Nein-Stimmen und seither gibt es zaghafte Versuche im Parlament, das wieder aufzugleisen. Auch die Branche ist sich nicht ganz einig, wie schnell man eben zum Beispiel die Post- und Frühzustellung abschneiden soll. Und das hilft natürlich auch nicht. Wenn eine Branche nicht mit einem Wort redet, dann wird es schwierig. Das macht die Landwirtschaft zum Beispiel besser. Die Bäuerinnen und Bauern machen alle die hohle Hand und in der Branche bei uns herrscht Uneinigkeit.
Das wird auch eine Weile so sein. Damit kommen wir zum Schluss. Dennis, Hand aufs Herz, glaubst du noch an Journalismus oder wird das einfach ein Hobby für Idealisten und Selbstdarsteller?
Ich glaube noch an Journalismus unbedingt. Also ich freue mich auch darauf, während der Weltpreis mehr Zeit hat, um Journalismus zu konsumieren und nicht nur selber zu machen. Eine gewisse selbstdarstellerische Haltung ist den meisten Journalisten sicher auch mir nicht abzusprechen. Aber ich glaube, Journalismus ist in dieser Welt, die eben unübersichtlich ist, vielleicht auch noch unübersichtlicher wird, wo alles miteinander zusammenhängt, irgendeine Entscheid in den USA Auswirkungen hat auf die Schweiz, ist unverzichtbar. Also da langt es eben nicht, ein paar Social Media Posts zu lesen oder einen Chatbot zu befragen oder die Sympf von Bern zu schauen.
Das war es von dieser Folge von der Sondersession im Politik-Podcast vom Online-Magazin Republik. Wenn ihr mehr wollt lesen zur Medienwelt, der findet den Link zu allen erwähnten Artikeln von Dennis und Themen, die wir hier diskutiert haben, in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr im Dialog mitdiskutiert oder wenn ihr uns mitteilt, wie euch die Sondersession ganz generell gefällt. Per Sprachnachricht auf die Telefonnummer im Episodenbeschrieb oder per E-Mail an audio@republik.ch. Die Republik-Sondersession macht jetzt eine Sommerpause. Im September geht es dann weiter, einfach ein bisschen anders in einer neuen Zusammensetzung. Klickt doch noch auf Abonnieren, damit ihr im September auch wieder mitbekommt, wenn es weitergeht. Merci fürs Zuhören. Und merci Dennis, gute Reise.
Danke vielmals.